Unsere Projekte, unsere Gebäude sind geprägt davon, eine gewisse Selbstbewusstheit zu haben, die nicht darauf beruht, Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, sondern eher ein langsames Aroma vergibt.
Herzlich willkommen bei Wunderbar Together. Hier ist Felix. Danke fürs Zuhören. Unser Podcast wächst und wächst und wächst gerade unwahrscheinlich. Und wenn du neu dazugekommen bist, hier gibt es die coolsten Deutschen in den USA am Mikrofon aus Sport, Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur, Politik und bis in die einsamsten und stillsten Winkel dieses riesigen Kontinents. Heute aber gehen wir in die Welt der Wolkenkratzer. Heute gehen wir mitten rein nach Manhattan. Heute gehen wir zu einer Frau, die dort seit 40 Jahren lebt und arbeitet und dafür gesorgt hat, dass die New Yorker Skyline heute so aussieht, wie sie aussieht. Sie ist eine Star-Architektin, eine der berühmtesten ihres Fachs, und sie baut Museen, Galerien, Privathäuser und vieles mehr mit großem Erfolg. Annabel Seldorf, eine Kölnerin in New York, eine gute Freundin des vielleicht bekanntesten Galeristen dieser Tage, auch Kölner, auch New Yorker, David Zwirner. Was die beiden so miteinander machen, das hat sie uns erzählt. Eine frühere Bekannte von Andy Warhol, was sie mit dem verbindet, auch darum geht's. Und eine Frau, die trotz vielen Jahrzehnten in Amerika immer noch so German ist, in ihrer ganzen Art und Weise. Und es macht so Spaß, mit jemandem zu reden, der so eine starke Persönlichkeit ist. Es hat viele, viele Anläufe gebraucht, Annabel Seldorf in diesen Podcast zu bekommen. Wir haben es endlich geschafft. Sie ist zugeschaltet aus ihrem Loft-Büro am Union Square mitten in Manhattan. Viel Spaß damit und viel Freude beim Zuhören. Hier ist Annabel Seldorf für euch. Herzlich willkommen bei Wunderbar Together, Annabel Seldorf. Hallo Annabel.
Hallo Felix.
Das ist ja eine Ehre. Weißt du, wie lange wir schon versuchen, mit dir zu podcasten? Ich glaube, es geht in die Monate, wenn nicht Jahre. Und meine größte meine schönste Fantasie war, dass ich eines Tages aufs E-Bike steige, aufs City-Bike, die Westside von Manhattan runterdüse und direkt bei dir ins Studio, weil so viele schreiben, wie schön es da sei und wie toll und wie hell und wie freundlich deine vielen Mitarbeitenden. Und das hat nicht geklappt. Und jetzt sitze ich in Nürnberg.
Of all places.
Und wir sitzen virtuell in diesem Podcast zusammen. Ja gut, ich komme von hier, also Vorsicht.
Wenigstens gibt es da die köstlichsten Würstel.
Ja. Aber ich habe den Eindruck, Annabel, dass es wenige Menschen auf diesem Planeten gibt, die so gefragt sind wie du, die so viele Termine um sich haben wie du. Woher kommt das? Womit bist du denn gerade so am beschäftigsten? Was steht auf deiner Annabel To-Do-List ganz oben gerade?
Ich gehöre zu den Leuten, die, wenn sie nichts zu tun haben, unglaublich busy sind. Ich glaube, das ist ein bisschen eine Persönlichkeitsgeschichte, weil es immer was zu tun gibt. Es ist aber natürlich auch tatsächlich so, dass in den vielen Jahren, in denen ich meine Firma habe, eines hat sich nicht geändert, und das ist, dass ich intensiv involviert bin mit allen Projekten, die wir in unserem Programm haben. Und die Mitarbeiter hätten es sehr wahrscheinlich lieber, wenn es nicht ganz so der Fall wäre. Aber so ist es nun mal. Und das bedeutet, dass man sich sehr engagieren muss. Und diese Balance zu halten, einerseits die Kollegen und Mitarbeiter unabhängig arbeiten zu lassen, aber gleichzeitig Unterstützung und auch gewisse Wegweisung mitzugeben. Weil wenn jeder nur das macht, was er will, dann kommt es nicht so zusammen. Und das war immer schon mein Modus. ja, dabei zu bleiben. Und für mich sind es eben nicht nur die großen Themen, sondern es sind auch die vielen endlosen, kleineren Details, mit denen man sich auseinandersetzen muss.
Jetzt hast du mir natürlich sehr elegant verweigert, die Frage zu beantworten, was gerade am dringendsten auf deiner To-Do-Liste ist oder was in deinem Kopf ganz vorne steckt.
Ja, es sind irgendwie ziemlich schwierige Zeiten in Amerika und in der Welt und die beeinflussen auch unsere Arbeit. Es ist irgendwie, man muss wirklich beweisen, dass man was leisten kann, um die Aufträge weiter zu bekommen und die Mitarbeiter motiviert zu halten. Das ist das, was mir am meisten im Kopf ist im Moment. Und ich gehe davon aus, dass das jedermanns Dringlichkeit ist, zu versuchen, irgendwie einen positiven, einen ausgewogenen Weg nach vorne zu finden. Und konkret in meiner Arbeit, wir haben allerhand wunderbare Projekte, meine Lieblingskinder, aber die bleiben nur so lange Lieblingskinder, bis sie fertig sind, sind das Frick Museum, Frick Collection in New York und die National Gallery in London. Das sind zwei wichtige, wunderbare, große Projekte, die jetzt so in der Endphase sind. Und in der Anfangsphase arbeiten wir an einem Center for the Arts in der University of Virginia in Charlottesville mit zwei Kollegen zusammen, was auch ein spannendes Projekt ist. Und wir arbeiten am Hirshhorn Museum in Washington, D.C. Aber während wir solche Projekte machen, haben wir auch das eine oder andere Haus, was wo gebaut wird. Wir haben gerade ein großes Wohnhaus in Brooklyn, das heißt Domino Square. Das ist auch in der Fertigstellung. Das heißt, drei große, wichtige Projekte für uns sind jetzt so in der Endphase. Und das ist für mich immer sehr emotional, weil diese Projekte dauern lange und haben viele, viele Mitarbeiter, viele Gespräche, viele intensive Situationen. Und dann sind sie plötzlich weg. Und das ist für mich immer, ist echt, ja, emotional.
Also diejenigen, die nicht wissen, mit wem sie es da zu tun haben, haben jetzt wahrscheinlich verstanden, dass du baust, dass du gestaltest, dass du auch große Kulturwelten in die Welt setzt. Das Aperture Magazine hat dich vor einiger Zeit beschrieben als The Art World's Favorite Architect. Das ist schon nicht schlecht. Ich habe in einem deutschen Podcast, hatte ich jemand beschrieben als eine der berühmtesten Architektinnen ihrer Zeit, wo ich immer nicht so genau weiß, was bedeutet das jetzt eigentlich, aber es klingt natürlich super. Und jetzt wieder, um aufs ganz Banale zu kommen, ich sitze gerade im Teenagerzimmer meines älteren Bruders, im Haus meiner Eltern. Und normalerweise fahren bei mir immer Sirenen durch den Podcast, weil ich auf der Upper West Side auf so einer an der Amsterdam Avenue lebe und da fahren oft die, da ist eine Feuerwache um die Ecke. Jetzt fuhr gerade meine Mutter mit dem Rasenmäher am Fenster vorbei und ich dachte, wie sage ich ihr jetzt, dass ich gerade podcaste? Ja, das sind gerade so meine Probleme, aber hilfst du mir mal bitte, Annabelle, und allen, die dich nicht sehen können ja im Podcast, was ist gerade um dich rum? Ich sehe hinter dir ein großes Gemälde. Wo bist du? Wo befinden wir uns?
Ich sitze an meinem Schreibtisch in meinem Büro und mein Büro ist abgeteilt von dem Rest unseres wunderbaren Loft-Studios nur durch meine Bücherregale. Und ich habe das große Glück, zwei Fenster zu haben, die auf den Union Square herausgehen. Und wir haben wirklich super schöne Räume und ich habe ein sehr, sehr angenehmes, wie nennt man das, Area, also so eine Art Raum um mich herum mit zwei Schreibtischen. Ich sitze an dem Schreibtisch, wo mein Computer ist. Anders aber als die meisten meiner zeitgenössischen Kollegen bin ich absolut unfähig, viel mehr als nur E-Mails oder Google-Aktivitäten auf dem Computer zu machen. Deswegen habe ich noch einen anderen Schreibtisch, wo ich über Zeichnungen sitze, wenn ich an Entwürfen arbeite und sowieso, wenn ich mit den Mitarbeitern über Projektdinge rede. Das heißt, da arbeite ich alleine, da arbeite ich mit den anderen zusammen. Und das ist für mich ein extrem wichtiges Zentrum, hier genügend Zeit zu verbringen mit meinen Büchern, die irgendwie immer Unterstützung sind, um nachzuschauen, wenn man eine Idee entwickelt, wie die schon woanders existiert, was immer der Fall ist. aber ja, das ist irgendwie wie so mein Arbeitszuhause und als Umgebung extrem wichtig, weil ich nicht digital funktioniere.
Und was ist dieses große dunkle Bild hinter dir? Was ist das?
Das ist ein wunderschönes Gemälde von einem dänischen Künstler, der relativ bekannt ist, Per Kirkeby. Das ist eine Arbeit aus den späten 90er Jahren und ist interessant für mich, weil es sowohl konkret als auch abstrakt ist, mit der Natur verbunden, würde ich sagen. Ich sehe da Felsen und grünes Gewächs, aber ich sehe auch Form und der schwarze Hintergrund ist natürlich eine Tiefe, in der man sich verlieren kann.
Ich bin so ein bisschen aus der Ferne geflasht und auch noch immer ein bisschen traurig darum, dass ich dich nicht in deinem Loft besuchen konnte. 860 Broadway bist du, 860 Broadway.
Aber du kommst ja wieder, insofern kannst du
auch... Wir nehmen einfach nochmal eine Folge in deinem Büro auf. Weil dieses Gebäude, ich glaube, jeder, der mal nach New York kommt, ist irgendwann am Union Square und läuft zwangsläufig irgendwann an deinem Büro vorbei. Das ist so eines der ganz zentralen Gebäude mitten auf dem Union Square. Und wenn ich das richtig nachgeguckt habe, war das das letzte Büro von Andy Warhol. Stimmt das?
Das stimmt. Unser Büro ist im zweiten Stock. Andy's Factory war im dritten Stock. Und Andy's Büro, mache so, als wenn ich Andy persönlich gekannt hätte.
No.
Andy Warhols Büro war effektiv genau über mir und hatte altes Woodpanel, also Holzpaneele in diesem Raum, der in etwa so groß ist wie mein Büro. Und ich mache immer meine Scherze darüber, dass, wenn ich mal eine gute Idee habe, dass er mir die von oben nach unten geschickt hat. aber es gab auch mal einen Moment, in dem wir in Erwägung gezogen haben, als der dritte Stock zur Verfügung stand, ob wir da einziehen würden. Und dann habe ich aber gedacht, naja, die Deckenhöhen waren nicht ganz so toll wie unsere. Und letzten Endes wollte ich meinen Freiraum behalten.
Du hast die Factory verschmäht. Aber du hast schon gesagt, ihr habt keine Wände in eurem großen, ist es alles ein Stockwerk?
Wir haben keine, nur in den Konferenzräumen. Ja, ist alles ein Stock. Wir haben wirklich ein extrem schönes Arbeitsklima und trotz der Offenheit ist es geprägt von irgendwie einer Ruhe und einer Gemeinsamkeit. Also die Leute arbeiten eng zusammen und natürlich ist es in Architekturbüros wie fast überall sonst auch, sitzt jedermann an seinem Computer und so viele Gespräche funktionieren via Zoom und so weiter. Aber es hat sich irgendwie ganz gut eingespielt, dass die Leute miteinander sitzen, ihre Kopfhörer weglegen und auf Zeichnungen gemeinsam schauen. Das ist irgendwie wirklich sehr kollaboratives und schönes Klima bei uns.
Ein ganz kurzer Hinweis von mir. Wir sind mit Wunderbar Together jetzt auch auf radio.de verfügbar. Radio.de ist eine kleine, feine App, um Podcasts zu hören, Radiosender zu hören, Ja, wir nutzen das selbst auch, Felix, Catalina und ich. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr mal reinhört und unseren Podcast weiterempfiehlt. Und ja, viel Spaß damit. Radio.de.
Wie würdest du denn eigentlich für jemanden, der sich jetzt gerade im Kopf so versucht, deine Welt vorzustellen, das zu beschreiben, die Art zu beschreiben, wie du baust, deinen Stil? Ich habe in dem Interview gelesen, du hast mal gesagt, Instagram-tauglich ist mein Stil nicht. Aber wie würdest du das denn beschreiben für jemanden, der noch in keinem Gebäude von dir war?
Unsere Projekte, unsere Gebäude sind geprägt davon, eine gewisse Selbstbewusstheit zu haben, die nicht darauf beruht, Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, sondern eher eine vielleicht ein langsames Aroma vergibt. Das für mich bedeutet, dass ich beschäftige mich unheimlich viel damit, wie Menschen sich im Raum bewegen, was sie machen, was Funktionalität eigentlich bedeutet. Weil Funktionalität ist einerseits etwas, was spezifisch ist. Also wenn du ein Labor baust, dann hat das ganz bestimmte Anforderungen. Aber in vieler Hinsicht ist Funktionalität auch Flexibilität und den Mittelweg zu finden und den darauf aufzubauen, dass man sich vorstellen kann, wie Menschen sich wohlfühlen, wie Menschen sich im Raum bewegen und wie Menschen sich begegnen. Das ist eigentlich so die erste Priorität. Und Seitenwege dazu beschäftigen sich mit, was ich als vielleicht authentische Architektur verstehe. Das heißt, dass Klarheit und Deutlichkeit in der strukturellen oder statischen, im statischen Ausdruck findest. In meiner Welt geht es um Tageslicht, geht es um Proportionen der Räume, geht es darum, wie man von einem Raum zum nächsten kommt und auch, wie man eine gewisse Zeitlosigkeit erhalten kann. Und das ist extrem interessant, weil das natürlich damit zu tun hat, wie wir uns selbst verstehen, wie wir uns als Gesellschaft verstehen und wie wir über lange Zeiträume in der Gesellschaft uns verändern. Mhm. Wie viel mehr Aufmerksamkeit wir darauf verwenden, dass Menschen wirklich zusammenkommen und kommunizieren und Dialog miteinander haben, gegenüber einer hierarchischen Aufstellung, in der das Büro des Chefs auf der Sonnenseite sitzt und alle anderen im Dunkeln sitzen. Und das ist wirklich sehr, sehr interessant, weil wenn man so alt ist wie ich, dann kann man tatsächlich sagen, dass sich unsere Denkungsweise und unsere Prioritäten geändert haben. Mhm. Als junger Architekt war Design nur Design. Ob etwas gut aussah, ob etwas nachhaltig gebaut war, das waren alles keine Themen. Tatsächlich glaube ich, dass gute Architektur etwas Zeitloses hat. Und wenn wir die Architektur der Griechen anschauen, haben wir relativ wenig dazugelernt. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite wissen wir so viel und haben die Möglichkeit und auch das Privileg, uns damit mehr zu beschäftigen. Und das ist eigentlich für mich das Tolle, dass in der langen Zeit, in der ich praktiziere, 40 Jahre Architekt, stell dir das mal vor, dass es eigentlich immer interessanter wird, zu verstehen, warum man Sachen macht und die Hintergründe zu befragen und wie man im Englischen so schön sagt, more inclusive zu sein. Das bedeutet für mich nicht, dass man nicht selber Positionen einnimmt oder nicht selber kreativ einen Weg nach vorne finden kann, aber dass der genauso geprägt ist wie alles andere auch. Und wenn ich auf meine eigene Arbeit zurückschaue, dann sehe ich, dass es gewisse formale oder intuitive Dinge gibt, die ich heute ähnlich betrachte, wie ich sie vor vielen Jahren angefangen habe. Aber das, was ich als Big Picture Thinking bezeichne, es hat sich nicht so sehr geändert, wie dass es mehr in den Vordergrund gekommen ist und mir mehr Freude macht, zu denken, dass es wirklich Gründe gibt, warum wir das machen, was wir machen.
Also ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich gerade in Deutschland bin oder dass meine Mutter gerade wieder mit dem Rasenmäher durch mein Mikrofon fuhr oder daran, dass dieser Podcast auf Deutsch ist. Aber alles, was du gerade gesagt hast, wirkt auf mich wahnsinnig German. Die Zurückhaltung, die Zeitlosigkeit, die Bescheidenheit, das Arbeiten mit dem, selbst das, was du gesagt hast über das Licht und die, also dann der Bezug zur Geschichte und zur Vergangenheit. Dabei bist du ja seit in New York schon, kurz bevor ich geboren wurde, bist 1980 nach New York gezogen ans Pratt Institute, um dort zu studieren. Ich habe gelernt, weil dein Schnitt nicht so gut war, hast du in der TU in Deutschland.
Musstest du das jetzt etwa sagen?
Das ist Public Knowledge, liebe Annabelle. Okay. Hast du dich beworben und wurdest genommen, Gott sei Dank. Aber was ist denn heute an dir eigentlich American? Was ist an dir New Yorker?
Ich muss dir ganz ehrlich sagen, dass ich gestern die Republican Convention für 15 Minuten angeschaut habe und gedacht habe, I'm not very American. Das ist, natürlich bin ich sehr New Yorkerisch. Ich lebe hier seit so langer Zeit. Sprachlich ist mir das eine wie das andere recht. Aber im Prinzip denke ich, dass ich im Herzen Europäer bin und sicherlich so viele Dinge, die du als Deutsch empfunden hast, die Teil meiner Erziehung sind, die sind auch Teil meiner Werte, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Bescheidenheit ist ja nicht etwas, was einzigartig einen prägt, sondern das geht einher mit Zuversicht und, weiß jetzt, fällt mir nicht das deutsche Wort ein, Confidence. Mhm. Was ist Confidence?
Selbstvertrauen.
Selbstvertrauen, ja. Hartnäckigkeit gehört auch dazu. Perseverance.
Durchhaltevermögen.
Ja. Ich denke, was das Allerbeste für mich war, dass ich meinen Sinn für Humor hat frei entwickeln können. Wie oft ich schon gehört habe, dass irgendwelche Scherze, you're German, you must not have a sense of humor. Das habe ich widerlegen können.
Aha.
Keiner kann meinen blöden Witzen entkommen.
Sehr
und,
gut.
Ich denke tatsächlich,
das ist gar nicht
dass
so
mein
leicht.
Sinn für Humor in Köln zu Hause ist, wo er gerade mal so trocken ist, wie er eben sein kann.
Mhm.
Das ist so etwas, was mir wirklich großen Spaß macht und mich in gewisser Weise immer nach vorne bringt, ist diesen Sinn für Humor nicht ganz zu verlieren, wenn es zu arg wird.
Aber du hast in diesem Podcast hier noch keinen einzigen blöden Witz gemacht.
Warte mal ab. Jetzt kommt wahrscheinlich keiner mehr.
Ja, die unvermeidliche Nachfrage ist natürlich, Annabelle, kannst du noch die Sprache deiner Heimat? Sprichst du Kölsch in deinem Alltag?
Im Alltag spreche ich nie Kölsch. Und sehr wahrscheinlich ist mein Kölsch auch nicht mehr so gut, wie es einmal war. Ich konnte früher richtig gut Kölsch sprechen, weil mir das Spaß gemacht hat. Das ist im Prinzip wie so vieles, eine bestimmte Sprache. Und schlechtes Kölsch zu sprechen, das Vergnügen mache ich euch jetzt nicht. Weil das wäre echt peinlich.
Aber hast du ein Lieblingswort?
Ja, ich habe vorhin gesagt, I love you. Aber das ist nur, weil das eben so lustig ist, dass wenn das verballhornt ist mit dem Englischen, dass das...
Ja, das hast du gesagt, bevor ich auf Aufnahme gedrückt habe. Das fand ich sehr nett. Ich habe auch einen deutsch-englischen Satz von dir gelesen, I know how to do Gemütlichkeit. Das fand ich auch gut.
Ja, weißt du, welches Wort es nicht gibt im Englischen? Und wenn es in dieser Podcast-Gemeinde jemanden gibt, der eine substanzielle Übersetzung herstellen kann, dann würde ich das belohnen. Das Wort spießig.
Oh.
Oder der Ausdruck spießig.
Okay.
Spießig etwas ist etwas, was jeder Deutsche weiß, was es ist, aber das lässt sich weder in Französisch noch in Italienisch noch ins Englische übersetzen. Und ist etwas, was in meinem Sinn absolut konkret ist und was unbedingt zu vermeiden ist. Spießigkeit, who wants that? Aber das ist nicht nur Bürgerlichkeit oder Kleinmütigkeit, sondern es hat noch eine andere Dimension. Das hat auch damit zu tun, wie man visuell in der Welt funktioniert. Ich finde, das ist sehr komisch, dass das so einzigartig ist.
Ja, ich kenne nur, mir fällt nur ein Stuck-up oder Square. Ja. Aber ja, es trifft alles nicht so richtig. Ich bleibe auch mit dir mal noch kurz in Deutschland, weil ich gelernt habe, dass deine Großmutter schon ein Geschäft für Inneneinrichtungen besessen hat, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Dein Vater auch schon Architekt war.
Richtig.
Und jetzt du. Das ist ja, das hat ja schon was, fast was Familienunternehmen Dynastisches an sich.
Naja, es war nicht so geplant grundsätzlich, aber meine Großmutter hatte eine Firma, die sich Vika nannte, unter anderem, weil ihr Name Vika Maria war. Und nach dem Krieg, als es daran ging, alles wieder neu aufzubauen und auch vielleicht mit Ambitionen aufzubauen, habe sie nie selber kennengelernt, meine exzentrische Großmutter, eben dieses Inneneinrichtungsunternehmen angefangen und ihre beiden Söhne und ihre Tochter da mit hereingezogen. Und dann, das hieß eben damals Vika. Und in den 70er Jahren ist die Firma so gewiss untergegangen oder untergegangen, kann man vielleicht nicht sagen, aber das Geschäft hat sich irgendwie nicht mehr so rentiert. Hat mein Vater mit seinem Bruder eine Firma, die begonnen, die Seldorf Planung hieß. Und die haben in erster Linie Architektur oder Inneneinrichtungen gemacht, die aber nicht mehr das war, was die Firma Vika vorher darstellte, in der es allerhand Handwerker gab, die Schränke und Möbel gebaut haben, die Wände mit Stoff bezogen haben. Das war eine Installationseinrichtung.
Inneneinrichtungsfirma? Oder?
Es war eine Inneneinrichtungsfirma, in der alles maßentworfen wurde. Das heißt, wenn du also, ich weiß nicht, dein Wohnzimmer mit Stoff bezogen hast, dann wurde der Stoff ausgesucht und installiert von der Firma, die Möbel gebaut und hergebracht von der Firma. Das war etwas, was es in den 50er, 60er, 70er Jahren gab und was es wahrscheinlich hier und da noch existiert. Aber so, ja, das war wie ein Maßschneider.
Verstehe.
Und die Identität einer solchen Firma kam so an ihre Grenzen in einem Deutschland, was ausgerichtet war, Dinge schneller zu produzieren und in größeren Massen zu produzieren. Und dieses,
okay,
die wohlhabende Welt, in der wir leben, immer mehr interessiert daran, Dinge zu haben, die einzigartig sind, ungewöhnlich sind, die nicht Massen produziert werden. Aber das ist natürlich eigentlich ökonomisch eine vollkommen absurde Idee.
Ja.
Also, ja, das ist ein anderes Thema, über das man lange sprechen könnte, aber interessant ist es trotzdem.
Du führst die Tradition aber nicht nur fort, indem du Architektin bist, sondern du hast auch eine Marke gegründet, die Vika heißt, also nach deiner Großmutter und über die du wunderschöne Möbel verkaufst.
Genau. Ich habe unsere alte Firma wieder ins Leben gerufen und das war noch zu Zeiten, als mein Vater noch am Leben war, weil es mir klar wurde, dass die Dinge, mit denen ich aufgewachsen bin, die Teil meiner Architektur, Teil meines Denkens über Architektur sind, auch manifest sind, konkret in Proportionen und Machensweise der Möblierung. Mhm. Das ist eine winzige Firma. Wir machen wunderschöne Sachen. Einige der Entwürfe sind Entwürfe meines Vaters, die wir immer weiter produzieren. Viele davon sind meine eigenen. Und der Grund, warum ich das mache, ist, weil das ein Vokabular darstellt von Dingen, die ich brauche und die ich benutzen kann. Ich will nichts tun, was nicht auf die eine oder andere Weise praktikabel ist, und will keine Möbel produzieren, die ich auch schon fertig wo kaufen kann. Unsere Möbel sind ein bisschen anders als andere.
Noch eine Vergangenheitsfrage. Du hast ja diese unglaubliche Liste jetzt an Dingen, die du geschaffen hast. Du hast vorhin gesprochen über die Frick Collection, die du gerade baust, aber da gibt es ja in der Vergangenheit die neue Galerie auf der Upper East Side, die, glaube ich, dich auch mit berühmt gemacht hat, die vielen Wohnhäuser in Manhattan, natürlich dann die Kunstgalerien von David Zwirner, dem Kölner, um die Ecke bei dir und vielen anderen. Und das alles hast du getan als Architektin. Ich kenne die Architekturwelt nicht sehr, sehr gut, aber eine Sache weiß ich, da sind sie immer noch sehr, sehr viel mehr Männer am Start als Frauen. Wie sehr, und ich glaube, Zaha Hadid war dann die Erste, die diesen großen Pritzker-Preis gewonnen hat, die erste Frau, erste Architektin. Wie sehr musstest du da gegen ankämpfen oder musst du das vielleicht heute noch, dass du sozusagen als Architektin unterwegs bist?
Ja, das ist vielleicht weniger für mich persönlich das Thema, als es grundsätzlich ein Thema ist. Ich glaube, dass in einer Welt, in der Autoritarismus immer mehr Fuß fasst, wieder erschreckenderweise, wird es uns auch passieren, dass Frauen wieder in die Ecke gedrückt werden. Und das ist ganz einfach das Prinzip. Wenn du die Hälfte der Bevölkerung, die Frauen, erstmal aus dem Weg räumst, indem du sie zu Hause lässt, um die Babys großzuziehen, dann hast du nur noch die Hälfte der Anzahl von Leuten. Wenn du dann noch diejenigen wegnimmst, die aus ungünstigen Verhältnissen kommen und nicht in der Universität erzogen waren oder andere eindeutige Fähigkeiten haben, dann kannst du noch einen weiteren großen Prozentsatz wegnehmen und immer so weiter. Dann sind wir wieder da, wo wir am Anfang des 20. Jahrhunderts gestanden haben.
Also das Autoritäre als zutiefst anti-weibliche. Ja.
Denke ich absolut, ja. Mhm. Aber das hat nicht anti-weiblich, sondern es ist einfach nur eine Machtgeschichte. Mhm. Und ist natürlich wahnsinnig unangenehm. In meinem täglichen Leben ist das nicht mehr so sehr die Frage. Als ich sehr viel jünger war, schon damals, kommt diese Frage immer. Wie ist es, als Frau Architektin zu sein? Und irgendwann mal hat mich das jemand gefragt und dann habe ich gesagt, ich habe keine Ahnung, ich bin niemals Mann gewesen, deswegen weiß ich nicht.
Sehr gut.
Wie das ist.
ja.
Ich glaube aber tatsächlich aus einer etwas größeren Perspektive, dass Frauen anders funktionieren in viel mehr daran interessiert sind, Konsens zu schaffen und dass es für Frauen einfacher ist, andere einzubeziehen, nicht immer nur in der ersten Reihe stehen zu müssen. Und eben diese Balance dessen, wovon wir gesprochen haben, aus einerseits Bescheidenheit, aber andererseits Selbstbewusstheit, etwas nach vorne zu bringen und positiverweise nach vorne zu bringen. Vielleicht bin ich da romantisch. Ich denke, gehe nicht davon aus, dass Frauen grundsätzlich besser sind als Männer. Absolut nicht. Aber wir sind natürlich so aufgewachsen, erzogen worden. Und ich glaube, zu einem gewissen Teil ist das immer noch der Fall. Und hat vielleicht auch damit zu tun, dass Frauen Mütter sind.
Jetzt haben wir über vieles gesprochen, was in deinem Job nicht so einfach ist. Du hast ja den Podcast eröffnet, damit dass du sehr viel darüber nachdenkst, wie kann ich meine, ich glaube, es sind um die 70 Mitarbeitenden, bezahlen in so einer schwierigen Zeit. Was ist denn eigentlich das Schönste an deinem Job?
Es gibt ganz viele Dinge, die das Schönste sind. Ich bin unglaublich stolz darauf, auf die Gemeinschaft und die Kultur in meinem Studio. Und die Tatsache, dass wir, obwohl wir 70 Leute sind, wir uns wirklich gut kennen und ganz viele Leute im Büro sind schon seit ewigen Zeiten da. Und ich meine, man sollte den Arbeitsplatz und die Kollegen, mit denen man zusammenarbeitet, nicht mit Freunden verwechseln. Aber dass es eine tiefe Freundschaft zwischen uns gibt, ist ein wichtiger Teil der Freude am Zusammenarbeiten. Eine meiner Mitarbeiterinnen, 20 Jahren, Muriel Mechling, die kommt auch aus Köln und kam als Praktikantin. Und jetzt, 20 Jahre später, ist sie nicht nur eine fantastische Kollegin, aber hat zwei Kinder großgezogen. Und dass wir an unserem Leben teilnehmen können, ist eine gewaltige Freude. Und auch Verantwortung, würde ich sagen. Das ist das eine. Das andere ist, obwohl in vieler Hinsicht ich mich mit größeren und weiteren Themen beschäftige, die Arbeit am Entwurf macht mir nach wie vor nicht nur Riesenspaß, sondern ist irgendwie etwas, was eine tiefe Befriedigung erzeugt und immer weiter ein Challenge. Challenge ist eine Herausforderung. Ist. Und die sich auf eine Weise verändert, auf die andere Weise, aber auch Teil des Kreativen selbst bleibt.
Hast du sowas wie ein Lieblingsgebäude?
Nein. Ich habe viele Lieblingsgebäude. Und bin, wie man das in Amerika so tut, das ist mein liebstes Gebäude, das ist mein liebstes Gebäude. Aber in Wirklichkeit, ja, ist das eigentlich vielleicht an der, was ich so interessant finde in der Architektur, dass es so viele Dinge gibt, die wirklich wichtig sind, in der wir uns mit der Menschlichkeit befassen, die total unterschiedlich sind. Und das breite Spektrum, in dem ich manchmal fasziniert bin, wenn ein Gebäude entsteht und ich denke, auf die Idee wäre ich nie gekommen. Das finde ich total faszinierend.
Und hast du da ein Beispiel für?
Ich war kürzlich in Katar und da habe ich eine Bibliothek gesehen, die Rem Koolhaas entworfen hat. Und das war schlechterdings eines der interessantesten und besten Gebäude, die ich seit langem gesehen habe. Auch weil das, was real da ist als Gebäude, so interessant war, wie die Ideen, die dahinter waren. Und ja, das hat mich irgendwie total beeindruckt und berührt, weil der Weg, diese beiden unterschiedlichen Dinge zueinander zu führen, da so fantastisch.
Gibt's für dich was in der Architektur, was gar nicht geht?
Viel, sehr viel. Eigentlich kann ich wahrscheinlich ehrlich sagen, dass ich fast nichts gut finde. Aber weil es so viel gibt, findet man dann doch immer wieder was. Nein, ich bin sehr kritisch damit, wie gebaut wird, wie wenig behutsam Spielerarchitekten damit umgehen, wie Menschen funktionieren und wenig Rücksicht darauf nehmen, was in der ersten Instanz so eine Art von Menschenwürde ist, wenn du weißt, was ich meine.
Naja, ich denke natürlich die ganze Zeit an unseren Blick von Dach. Wir sind auf der Upper West Side und wenn wir nach Süden gucken, dann sehen wir all diese Nadeln.
Oh Gott, zu dir Hudson Yards, ja.
Die da hochgekommen sind in den letzten Jahren. Also wir sind viel umgezogen, aber jetzt selbst in diesen paar Jahren, die wir da runtergucken, hat sich die Skyline von Manhattan schon wieder komplett verändert und nichts davon...
Komplett geändert. Heute Morgen habe ich ein Gebäude gesehen, das ist wahrscheinlich 120 Stockwerke hoch. Und ich habe gedacht, das habe ich noch nie gesehen. Kommt das her?
Wie geht's dir damit?
Naja, das ist ein größeres Thema. Man spricht immer über diese Needle Buildings. Und als Einzelthema ist das für mich nicht so interessant. Was wichtiger ist, denke ich, ist, wie sich Städte entwickeln. Und wie wir, für mich ist viel schlimmer als die dünnen, langen, hohen Gebäude, die ja auch natürlich Schatten geben, aber weil sie so dünn sind, ist der Schatten relativ bedingt. Was ich viel schwieriger finde, sind die breiten, relativ hohen Gebäude, die die Straßenfluchten so dramatisch verändern, dass die Sonne und das Licht Straßenebene nicht mehr erreicht. Und das wiederum hat natürlich mit Regulierung zu tun, mit dem, was wir in New York Zoning Concepts nennen. Und ist damit verbunden, wie wir uns vorstellen, wie wir in der Zukunft miteinander leben können, wie wir besser bauen können, so dass wir nicht Öl, Gas und Kohle brauchen, um Energie zu finden. Das sind die Themen, die tatsächlich wirklich dringend sind. Und insofern kann ich mich über diese Needle Buildings nicht so aufregen.
Ich wollte dich noch zum Abschluss zu zwei Männern befragen. Der eine ist dein Partner, den hast du kennengelernt beim Bau einer Abfallbehandlungsanlage. Stimmt das?
Keine Abfall. Abfall ist was anderes. Abfall ist das, was in den Landfills ist. Eine Recycling-Firma ist eine Firma, die Materialien, es klingt nicht nur besser, sondern ist effektiv besser. Das sind die Materialien, die gesammelt und wiederverwertet werden für andere Dinge. Und wir haben vor vielen Jahren einen Wettbewerb gewonnen, einen kleinen Wettbewerb, um die erste moderne Recycling-Facility in New York zu bauen, in Brooklyn, am Wasser gelegen, auf einem Pier, Sunset Park heißt das, genau. Und vom Outer Bridge, mein Partner, war der General Manager. Und wir haben jahrelang zusammen nebeneinander gearbeitet an diesem Projekt und ich habe irgendwie gedacht, das ist ein wahnsinnig interessanter, netter Mann. Irgendjemand im Büro sollte mal mit dem ausgehen. Ja. Und jetzt leben wir schon seit, ich weiß nicht, 14 Jahren zusammen.
Großartig.
Weil es ist nicht nur schön, dass man seinen Partner auf diese Weise kennenlernt, aber auch natürlich sein Commitment an die Umwelt und wie er sein Wissen anwendet, hat natürlich großen Einfluss darauf genommen, wie ich über Materialien denke.
Der zweite Mann in deinem Leben, auf den ich dich noch ansprechen wollte, ist David Zwirner, Fellow Kölsch, Kölsche Seele. Was bedeutet der in deinem Leben, als der Rest der Welt kennt ihn ja als einen der größten, bekanntesten, erfolgreichsten Galeristen dieser Tage. Was ist er für dich?
Der David ist ohne Frage nicht nur einer meiner besten liebsten Freunde, gemeinsam mit seiner Frau Monika, habe ich das Gefühl, dass diese beiden so gewiss Familie für mich sind hier in New York. Aber wir haben so viel zusammen gebaut, David und ich, dass man wirklich sagen kann, dass wir so ein symbiotisches Verhältnis miteinander haben. Und der David ist jemand, von dem ich immer weiß, dass der versteht, wo ich herkomme. Und damit meine ich nicht, ich komme aus Köln und wir sind am gleichen Ort aufgewachsen oder so, sondern hier sind wir wieder beim Thema Sprache. Wenn David hier ins Büro kommt, weil wir arbeiten auch jetzt gerade wieder an einem sehr schönen Projekt zusammen, dann sprechen wir natürlich Englisch mit dem Team. Aber es ist immer davor und danach hocken wir kurz zusammen und im Schnelltempo tauschen wir uns aus. Der David ist immer der Erste, den ich anrufen würde, wenn ich irgendwelche Dinge im Kopf habe, die ich zweifle oder über die ich Fragen habe. Der ist ein fantastischer Freund, aber auch jemand, der mir viel bedeutet, weil ich weiß, wie sehr, was ihm die Kunst bedeutet. Und das ist für mich eine Quelle, eine wichtige Quelle. Und auch eine Brücke, einander zu verstehen, wenn...
You're just very German. Still.
There you go. What the hell?
Aber es ist so schön, das zu lernen, weil es gibt so viele, denen das verloren geht. Und du hast es einfach in dir behalten. Es gibt so vielen, die... Wir hatten auch schon gestern im Podcast, die Sprache nicht mehr finden so richtig. Und die sich sehr schwer tun und die nicht mehr nach Deutschland fahren und die keine Familie mehr dort haben und die gar keinen Bezug mehr zu dem Land haben. Und das ist bei dir, trotz der mehreren Jahrzehnte jetzt, irgendwie wirkt das ganz anders. Und es ist toll, das auch selbst über so einen Podcast mitzubekommen.
Ja, das kannst du erleben. Ich kann das nicht erleben, weil es authentisch so ist, wie es ist. Verbringe nicht viel Zeit in Deutschland und auch ganz ehrlich habe ich jetzt kein großes Bedürfnis, ich weiß nicht, einen Zweitsitz in Deutschland zu haben. Interessanterweise habe ich nur wenige Projekte in Deutschland gemacht. Ich habe ein wunderbares Haus für sehr gute Freunde in Köln gebaut, aber ja, eigentlich finde ich das überraschend, dass sich nie jemand gesagt hat, kommen Sie doch mal nach Deutschland und bauen Sie uns mal was Schönes. Aber das kann ja immer noch kommen.
Aber es zieht dich auch nicht zurück.
Naja, das kann sich im November ändern. Aber im Moment bin ich natürlich sehr verwachsen mit all dem, was mein Leben hier darstellt. Und ich bin nach wie vor nach den vielen Jahren in New York ein großer Fan von diesem sogenannten Melting Pot, der New York immer noch ist, die Energie, die hier existiert, die Freiheit, die damit einhergeht. Ich glaube, wenn du mich als sehr deutsch empfindest, weiß ich nicht, ob das eine Rolle spielt hier in New York. Und es wäre mir sehr unangenehm, nur deutsch sein zu müssen.
Annabelle, ich freue mich so, dass du Zeit hattest und ich habe ein bisschen schlechtes Gewissen, weil es ist schon 5 Minuten später, als du mir eigentlich gegeben hast und du bist schon im nächsten Meeting.
Gotta go.
Gibt es noch irgendwas, bevor wir zueinander Tschüss sagen, was du noch loswerden möchtest in diesem Podcast?
Du hast wahrscheinlich gemerkt, dass ich viel reden kann. Insofern belassen wir es jetzt dabei.
Darf ich die 2. Folge mit dir in deinem Loftbüro aufnehmen?
Unbedingt.
Gut.
Ich freue mich
das
drauf.
Das ist ein Wort.
Okay.
Ich we'll mich auch. Annabelle Seldorf, okay. Alles Gute und komm gut durch die Hitzewellen
ja,
dieser Tage.
Vielen Dank, Felix. Es ist wirklich sehr heiß. Tschüss.
Tschüss.